Der Kinocast.
Dann auf geht's, Tempo.
Ja, ja, immer wieder Ruhe. Vielleicht machen wir mal was anderes oder so
bitte
zur Einleitung.
Beruhigen Sie sich.
Ah, mir, bitte beruhigen Sie sich.
Mir fällt nichts ein. Also, hallo, herzlich willkommen. Hallo, Kate.
Hallo.
Hallo, Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und ich bin der Erik, ich grüße auch alle.
Hallo, Erik, ich grüße dich.
Hallo.
So. Hallo, Deutschland, hallo, Österreich, hallo, die Schweiz, der ganze deutschsprachige Raum. Ich schlage übrigens Erik vor als offiziellen Nachfolger des Moderators von Wetten, dass als,
oh, da
als Nachfolger von Thomas Gottschalk.
Da habe ich sowas von überhaupt keinen Bock drauf.
Das
ist eigentlich passiert, ich habe das nicht mitbekommen. Hm. Irgendjemand hat doch Thomas Gottschalk gedisst.
Gedisst?
Shirin David.
Ja, ich meine, das ist wirklich eher so betreutes Moderieren, was da gelaufen ist. Ich habe es ja geguckt, ich bin ja Fan. Also ich gucke ja gerne Samstagabend-Live-Shows und so weiter. Und Wetten, das ist natürlich die Samstagabend-Live-Show.
War.
Ja, ist immer noch die. Trotzdem, ich hätte mir gewünscht, dass es einen Staffelstab gegeben hätte, dass er jetzt an irgendjemand das übergeben hätte. Und
hallo, doch, Frank Elstner war noch da.
Ja, es müsste natürlich jemand sein, der sich auch so ein bisschen in dem Star-Umfeld gut bewegen kann. Ich hätte da so, also nur mal so ins Unreine gesprochen, so ein Stephen Gätchen oder sowas, hätte da durchaus...
Witzig, an den habe ich auch direkt gedacht.
Weil genau, es muss halt jemand sein, der mit den Stars auf Du und Du ist und dann nicht so Fanboy-mäßig. Ja, sowas in der Richtung oder vielleicht jemand ganz Junges, sowas ganz Verrücktes, vielleicht, ich sag mal, auch ins Unreine gesprochen, so ein Rezo oder so, wenn der Bock hätte, weißt du, der einfach mal die ganzen jungen Leute abholt, einfach mal das so ein bisschen als Challenge, einfach mal ein bisschen neu erfinden, werden das. Aber gut, darum soll es nicht gehen, denn ihr seid hier im Kinocast gelandet, nicht bei der Medienkuh, schöne Grüße. Bei uns gibt's neue Filme zu besprechen, die wir gesehen haben aus der Sneak Preview. Ganz neu der Film How to Have Sex. Der läuft erst irgendwann an. Das werden wir noch rausfinden bis dahin. dann frisch aus dem Kino die PlayStation-Verfilmung, glaube ich. Five Nights at Freddy's von Blumhouse Productions. Die habe ich mir mal angeschaut. Dann auch ganz brandneu, gar nicht im Kino gewesen, quasi eine brandneue Heimkino-Premiere, das Doctor Who Special, das Monster von den Sternen. Das hat natürlich unser Doctor Who-Spezialist, der Chris, sich mal angeschaut. Dann neue Serien gibt es natürlich auch. Die Squid Game, The Challenge ist ja gestartet auf Netflix. Und ich habe auf Paramount Plus $1 Billion angeschaut. Jawohl, nicht 50 Cent, sondern $1 Billion. Jo, How to Have Sex, unsere Sneak Preview, wurde ja getippt von jemand hier aus der Runde, wenn ich mich recht erinnere. Und diesmal hat es sogar mal gestimmt. Ich hatte ja ein bisschen eine schlechte Phase bei meinen Tipps, aber jetzt hat es mal hingehauen. Und wie ich schon gesagt hatte, ich habe in Paris auf der Dienstreise sehr viel Werbung für den Film gesehen und auf Bussen und sonst was. Deswegen war ich da schon ein bisschen interessiert dran. Dachte ich, ja, könnte vielleicht ganz gut werden. Es ist es ist umschrieben als Coming-of-Age-Drama. Es geht um drei Teenagerinnen, die aus England aufbrechen. Man erfährt nicht so genau, wo sie genau herkommen. Rein vom Dialekt, und man kann ja dazu sagen, wir hatten es als Umu, als Original mit Untertiteln. Und
sogar Umu-D habe ich jetzt genannt. Original mit Untertitel, Deutsch.
Umut.
Der Umut war auch da.
Das würde der Olaf Schubert sagen, Umut. Ja, wir hatten das als Original mit deutschen Untertiteln, was ich hier richtig gut fand, weil man hört so die verschiedenen englischen Dialekte und einer, der hat auch so ein bisschen irischen Einschlag und so. Fand ich echt ganz nice, dass man das so im Original gehört hat. Und es geht darum, dass sie nach Kreta fliegen, die drei Mädels. Eine von denen, wie heißt das, die eine ist 17, glaube ich, und die anderen sind schon ein bisschen, oder 18 oder so, keine Ahnung.
Ich glaube, die sind alle volljährig.
Sind die alle volljährig oder so? War da nicht irgendwas, dass die eine, egal. Na, jedenfalls, die kennen sich, die sind zusammen in der Schule in England und daher kennen die sich. Und
haben Abschlussprüfung geschrieben.
Ja, genau, und machen das quasi so ein bisschen, ich glaube, in den USA macht man so ein bisschen als Spring Break auch, aber hier ist halt nach der Abschlussprüfung einfach mal einen drauf machen. Wobei natürlich das so ist, die machen das halt, bevor sie die Ergebnisse ihrer Abschlussprüfung kennen. Also so ein bisschen so, naja. Und die eine, die hat sehr, sehr hohe Pläne, hat sich sehr hohe Ziele gesetzt für die Zukunft, die hofft auf ein hoffentlich sehr gutes Abitur, nehme ich mal an. Ja. Gibt es sowas in England? Auf jeden Fall.
Ja. Das war ein gleichgestellter Schulabschluss zu dem, würde ich es mal nennen.
Ja, irgend so ein an irgendeine Hogwarts-Uni da, Hogwarts-Schule in England, was die auch immer haben.
Warst du so verzaubert von den drei jungen Damen, das ist ja süß.
Was die auch immer da haben in England, außerhalb Europas, ja, die weiß ich nicht. Naja, jedenfalls, die eine, wie gab es eigentlich Namen? Wissen wir Namen? Warte mal doch, jetzt gut, Namen gucken. Tara, Badger und Sky. Klingt alles wie Pornonamen. Tess. Ja. Und jetzt muss ich kurz gucken, wer war was?
Woher weißt du, wie Pornonamen klingen?
Das weiß ich auch nicht, habe ich nur hören sagen. Okay. Jedenfalls so die andere, die ist eher so, naja, Hauptsache geschafft und so. Sie hat ein ganz gutes Gefühl. Und die andere, die hat schon ein bisschen Bedenken, ob sie es gepackt hat. Und gerade so die Jüngste. Und es kommt noch mit dazu, die Jüngste, die hatte noch nie Sex. So, die von denen, die so ein bisschen das Nesthäkchen ist bei denen, und die anderen, die haben da offensichtlich schon Erfahrung, und es wirkt so ein bisschen, ich will denen jetzt nicht Unrecht tun, es wirkt so ein bisschen, als kommen sie aus der Unterschicht. Denn so die Art, wie sie sich geben, wie sie reden, das ist jetzt nicht gerade Cockney oder sowas oder ein bisschen ein höherer Akzent oder irgendwas, sondern das wirkt schon ein bisschen so, als kommen sie aus der Unterklasse. Und auch so von der Art und Weise her, was die manche erzählen, wie oft sie da schon irgendwie rumgebumst haben und mit wem und was und so, wirkt jetzt nicht gerade sehr fein. Und ja, jetzt sind sie dann nun auf Urlaub in Kreta erstmal angekommen, alles auseinandergenommen, und ein Hotelzimmer am Pool haben sie sich mit Poolblick, damit sie da möglichst einen guten Blick haben auf die ganzen Boys, die da auch sind. Und im Nachbarhaus auf dem Balkon gucken dann auch gerade so ein paar Typen dann raus, und da wollen sie natürlich gleich von denen was. Und das ist so die Haupthandlung, die eigentliche Handlung, die aber dann der Film versucht zu tragen, der rote Faden ist, dass eine von denen, nämlich die Jüngste, die dann auch noch nie Sex hatte. Tess?
Tara, ja.
Tara? Tara, Tess? Ja. Okay. Dass die mal verloren geht. Die gehen alle weg, bisschen feiern, dann machen zwei von denen mit irgendwelchen Typen rum, und plötzlich ist die andere dann weg und fühlt sich so ein bisschen verloren, läuft da rum, und als alle dann früh total verkatert in ihrem Hotelzimmer dann irgendwann aufwachen, ist halt die Jüngste irgendwo verschwunden, und man weiß halt nicht, was da los ist, und das wird dann so ein bisschen in so einer Art Rückblicken dann erzählt, und was sie durchlitten hat in der Nacht, sagen wir es mal so. Ja, das ist es eigentlich. Mehr ist da nicht. Es ist viel.
Es klingt ein bisschen nach dem Plot von Hangover. Der eine geht verloren.
Nee, so ist es ja nicht, weil die merken es ja nicht, und das ist denen auch scheinbar egal, weil die sitzen dann da auf ihrem Balkon, rauchen, also ja, die ist weg, ja, keine Ahnung, mal gucken, ist die bei Nachbarn, ist die bei euch? Nö, die ist
nicht da. Ja, Moment, der einen ist es eher egal, das ist aber auch so eine richtig dumme Nuss. Also.
Aber die andere, die sagt, die macht dann halt auch nichts, sagen wir es mal so, die macht sich zwar Gedanken, ja, was ist da, aber...
Ja, aber die ist so mit sich selbst beschäftigt. Also es ist, so von der Mädelsgruppe ist es halt, das... Oh, man verzeihe mir die Wortwahl. Es ist das kleine blonde Dummerchen so ein bisschen, das kleine Naivchen so ein bisschen, die auf dem Weg zum, oh, ich bin voll abgehängt von meinen Freundinnen. Die andere mit, oh ja, ich weiß genau, was ich will, und ich bin so tough, und außerdem bin ich irgendwie, stehe ich auf Mädels. Und die dritte ist halt einfach nur Entschuldigung, Dorfmatratze. Ich mache mich gerade mega unbeliebt, glaube ich, aber die halt einfach nur die ganze Zeit so und eine dumme Gosche hat, aber ich bin ja so eine gute Freundin zu dir, aber nur die ganze Zeit so voll hintenrum und ganz, ganz unangenehm vom Typ her einfach, aber immer, wir sind so Freunde, wir sind die besten Freundinnen, und das ist so super nervig, und ja, der ist es eher so, du musst unbedingt vögeln. Aha, du musst unbedingt vögeln. Das ist so wichtig, dass du vögelst. Du hast gevögelt. Oh, ich erzähl's allen. So nervig.
Das Ganze ist so...
Ich hoffe mal, dass das nicht die Moral der Geschichte ist.
Nee, naja, man weiß es nicht. Also so ein richtiger, das ist ja auch das Problem des Films, was wir da auch, glaube ich, beide hatten. So richtig so eine Lehre kannst du aus dem ganzen Film nicht ziehen. Das ist halt fast so ein bisschen Mockumentary-Style, bloß dass halt eben nicht die Personen in die Kamera reden. Also wir beobachten die halt die ganze Zeit, wie sie irgendwie teilweise total irrelevante, unwichtige Sachen tun. Also wahrscheinlich hat die Filmcrew sehr viel Spaß gehabt bei dem Dreh. Sie waren halt einfach auf Kreta, haben viel Spaß gehabt, haben die Kamera dabei laufen lassen. Ne? So wirkt es zumindest. Und dann ist halt das Drama, in Anführungszeichen Drama, was da passiert, dass die eine verschwindet. Will ich natürlich nicht spoilern, was da jetzt genau dann war, was die Lösung ist. Aber das ist halt auch nicht so ein, ja, das ist halt schon übel, was da passiert. Aber die entscheidende Lehre, die draus gezogen wird, oder was... Wo sie sich dann offenbart, was da alles passiert ist, da kommt halt auch nichts irgendwie.
Ja, doch, die entscheidende Lehre von dem Film ist ja, steh zu dir, werd dir selber nicht untreu und Lebe geht weiter.
Naja, aber das bei dem, was da passiert ist, einfach so, ja, Lebe geht weiter. Ist
halt, ja, natürlich, das meine ich eben. Halt. Ja. Genau das ist es. Also, aber das, so kommt es im Film rüber. Weil es halt am Ende dieses, ja, für mich so ein bisschen dieses halb wieder weggewischt war. Und das ist so dieses nicht ganz im Klaren darüber sein, was da in dem Fall die männlichen Jugendlichen oder die männlichen in dem Alter da gemacht haben oder manche da gemacht haben, dass es einfach überhaupt nicht geht. Also, ich glaube, ich würde da komplett, ich würde hier wahrscheinlich über die Straße rüber einziehen, wenn ich solche begegnen würden. Also, für alle, die es nicht wissen, bei mir gegenüber ist der Knast.
Ach so.
und deswegen, das fand ich schon einfach, das fand ich aber allerdings dann auch wieder einigermaßen okay dargestellt, dass man auch dann sagt, ja guck mal, so kann es eben leider auch laufen, wenn du halt an den falschen Jockel gerätst und das ist sie halt definitiv auch und durch diesen Druck aus der Gruppe, so heißt es wirklich, da die dann zu sonstigen Handlungen kommen, das ist halt auch nicht richtig. Ich glaube, das gehört auch mit zu der Aussage vom Film. So, hey, lass dich nicht von außen beeinflussen, sondern geh einfach deinen Weg. Und das finde ich eigentlich als Aussage ja gar nicht so schlecht. Nur die Umsetzung war eher so, puh.
Ja, ich will jetzt halt nicht spoilern oder so, aber das, was da passiert ist, das hätte meines Erachtens drehbuchmäßig noch irgendwie eine Aufarbeitung gebraucht, finde ich, das, was da in der Nacht eben passiert ist. So. Und nicht einfach so, ja, bis nächstes Jahr, dann wir sehen uns wieder oder so.
Ja, genau, das ist halt.
Ja, da fand ich, also der Film ist ja von einem Regie-Neuling, soweit ich das gesehen habe, von Molly Manning-Walker. Und also sie hat natürlich ein paar Kurzfilme gemacht, das ist ihr erster Langfilm. Und gerade bei solchen Regie-Neulingen hätte ich halt schon ein bisschen mehr erwartet. Also wenn wir da an andere Regie-Debüts denken, was weiß ich, Clerks oder El Mariachi oder sonst was alles, ja, wo halt einfach mal, oder Kids damals auch, wir hatten ja den Film mit Kids verglichen eigentlich, wo der Film zu Ende war. Das war ja auch so ein Debüt, wo halt einfach, das halt einfach völlig krass war und wo du dann rausgegangen bist und guck mal, wann war der? 90ern oder so, ne? Wir erinnern uns jetzt noch dran. Und ich habe den wirklich nur einmal gesehen, weil das hat mir gereicht. Und ich war da sogar im Kino und ich habe den bis jetzt nicht vergessen. Ich weiß, kann noch Szenen Revue passieren lassen, aber der Film hier, der war mir halt einfach zu seicht dann. Und was soll halt nun genau die Aussage sein? Es wurde ja noch nicht mal dieser überbordende Alkoholkonsum irgendwie thematisiert, weil die kübeln sich ja ständig zu und dann passieren irgendwelche schlimmen Sachen oder dumme Sachen. Und das jetzt so anzuschauen, das ist halt auch nicht so dargestellt, dass du sagst, okay, die sollten es vielleicht lassen mit dem Alkohol, sondern ja, die haben halt Party und feiern da mit ihrem Alkohol und so. Das wird halt auch in der Richtung nicht in irgendeiner Weise kritisiert oder dass das irgendwie einen Beigeschmack bekommt. Und ich finde den Film in jeder Richtung inkonsequent und für das, was er darstellt und was er zeigt, nicht drastisch genug, um die Aussage zu transportieren, die ich mir gewünscht hätte. Sag ich mal so. Ich weiß jetzt nicht, was die Regisseurin, vielleicht wollte die einfach einen Partyfilm machen. Für einen Partyfilm hat er aber zu dunkle Untertöne. wenn er jetzt, wenn sie jetzt gesagt hat, ja, ich will hier so einen Mädelsabend, ja, geile Party, geiler Urlaubsfilm machen, dann hat er zu dunkle Untertöne. Aber für das andere hat halt mir zu viel gefehlt, leider.
Ja, wobei, da fand ich es dann schon wieder relativ, ja, ich will nicht sagen spannend, aber das, was für mich den Film so ein bisschen noch gerettet hat von der Wertung her, dass es eben nicht so überzogen dann dargestellt wurde, das Ganze, sondern dass es wirklich so, wie ich fand, so ein bisschen realistisch auch noch dargestellt wurde, was eben passieren kann und was dann auch in Menschen vorgeht. Das fand ich eigentlich noch das Einzige, was ich dem Film zugute halten kann. Ansonsten fand ich ihn schon, wie du es gesagt hast, ein bisschen schwach auf der Brust teilweise. Mit halt, ja, Jugendliche ballern sich weg und wundern sich dann über die Konsequenzen. Also, ja.
Am Schluss gab es ja eigentlich so eine Steilvorlage, wo man drehbuchmäßig einen Kommentar hätte unterbringen können. Das ist ja dann so der Moment, wo die Regisseurin die Möglichkeit gehabt hätte. Und sie ist ja Drehbuchautor und deswegen kritisiere ich sie ja auch für das Drehbuch, weil da wird ja die eine gefragt, die dann weg war in der Nacht, so, ja, ist irgendwas gewesen, ja. Und das, genau da, die Antwort, das hätte eigentlich sitzen müssen, drehbuchmäßig. Und das fand ich halt ein bisschen schlecht, dass da nicht irgendwo was noch gekommen ist in irgendeine Richtung. Naja, okay. Also, es ist weder, zusammenfassend kann man sagen, es ist weder ein Partyfilm, es ist weder ein Girls' Night-Film.
Noch ein Feel-Good-Movie.
Ja, es ist kein irgendwie, wir erleben coole Sachen in einer Nacht wie Superbad oder irgendwas, wo lustige Sachen passieren oder Hangover, sondern es zieht sich halt hier auch über den ganzen Urlaub hinweg, die Geschichte gefühlt. Und es hat halt wenig Höhen und wenig Tiefen, plätschert so dahin. Deswegen, ich glaube, ich lege mal so bei, ja, genau, in unserer Gruppe habe ich, glaube ich, 5 Punkte. Ich gebe auch 4,5, weil war ein bisschen unter dem Durchschnitt und ich hätte mir halt mehr erhofft. Gerade bei einem Regie-Neuling hätte ich mir halt wirklich einen Film erwartet, der mich irgendwie doch ein bisschen mehr weghaut, zumindest eine drastische Aussage hat.
Ja, das ist genau das. Bei mir auch. Also es waren ein paar, fand ich, einfach Fehler in dem Film drin. Sachen, die mich dann nicht so gecatcht haben, die mich eher gelangweilt haben, wo ich dann einfach nur auch super genervt war. Wie von der einen Darstellerin, die mich einfach dass man da die Freundschaft auch nicht mal hinterfragt nach all dem, was abläuft. Das zeigt ja dann auch wieder diese komplette Unsicherheit irgendwo und dieses Hauptsache, ich habe eine Freundin, oh, wir sind so gut befreundet und aber am Ende des Tages war da quasi jede für sich unterwegs und alles nur die großen Einzelkämpfer und oder Einzelkämpferinnen und jede mit ihrem Schicksal da allein gelassen. Und weiß nicht, ob der Film das genauso erzählen wollte. Er hat das so erzählt und es hat mich gestört. Und dadurch, dass dann zu wenig Kritik dann noch mit drin war, sondern einfach nur mehr oder weniger dieses, oh, wir nehmen das jetzt mal so hin, wie es ist und alles, bin ich am Ende bei 3 von 10 Punkten gelandet, was mich echt nicht dann abgeholt hat.
Ja, und ich habe nach langer Zeit mal wieder den Knopf gedrückt, dass ich ihn nicht empfehle. Bei uns in der Gloria Sneak Facebook.
Ich auch.
Ja. Wir hatten jetzt einen ganz guten Streak gehabt. Ich meine, es war ein okayer Sneak-Film. Es war jetzt nicht ganz schlimm.
Keine Vollkatastrophe.
Ja, keine Vollkatastrophe, ja. Das ist aber, man hätte doch durchaus mehr machen können. Okay, ja, Knopf dran. War schon sehr, sehr viel dazu gesagt. Mehr als notwendig. Was erwartet uns denn morgen?
Morgen erwartet uns ein Kindergarten, denn der Tipp lautet, was für ein Kindergarten. Und es wurden auch fleißig Filme getippt. Und zwar einmal Kinder des Zorns, dann Wow, Nachricht aus dem All und Girl, You Know It's True.
Und?
Da sind wir mal gespannt. Ja, Avatar 3.
Ja. Müssen wir vorlesen, wir können ja nicht so unterschlagen. Was ist denn hier los? Also, das ist ja Lügenpresse.
Oh, wow. Ja, den lassen wir mal unkommentiert.
Ja, also Kinder des Zorns habe ich ja getippt. Das ist ja ein Remake von dem Stephen King und der Trailer sieht scheiße aus. Dann Wow und Nachricht aus dem All. Da habe ich den Trailer gesehen vor dem Checker Tobi-Film, lief der und der sieht geil aus. Da will ich mit meinem Kleinen reingehen. Da verstecken sich so ein paar Kinder in einer Rakete da in Kourou hier, eine Ariane-Rakete, und werden dann aus Versehen mit ins All geschossen. Und und das ist, glaube ich, ein echt toller Kinderfilm. Aber ich glaube nicht, dass der in der Sneak läuft, weil der ist wirklich, ich glaube nicht, dass er so einen Kinderfilm in der Sneak zeigen. Aber ja, jedenfalls, ich mag ja Raumfahrt-Themen und mein Kleiner ist da auch völlig begeistert. Und nachdem wir den Trailer gesehen haben, da gehen wir auf jeden Fall rein, wenn der läuft. Aber ich glaube nicht, dass der in der Sneak kommt. Girl, You Know It's True würde ich tatsächlich sehr, sehr gern sehen. Ich habe jetzt auch die Doku geschaut auf, wo war die, auf Sky oder so? Oder irgendwo Netflix? Irgendwo gab es eine Milli Vanilli-Doku. Und die war sehr gut, die Doku. Und jetzt der Trailer zu dem Film sieht auch geil aus. Muss ich gern sehen. Würde ich auf die Sneak hoffen. Weiß aber nicht, ob das passt auf den Tipp im Kindergarten. Wird wahrscheinlich doch Kinder des Zorns. Leider. Na gut. Andere im Kino gesehene Filme. Five Nights at Freddy's. Jetzt muss ich mal den anderen Computerspieler in der Runde fragen. Chris, hast du das Spiel jemals gespielt oder...
Tatsächlich nicht,
nein. Nee, ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, eine Demo mal gehabt oder sowas und das hat mich nicht gecatcht, wenn ich mich recht erinnere. Oder es war mal irgendwann bei PlayStation Plus dabei und ich hatte das mal irgendwie mal reingespielt, aber es war irgendwie, habe ich nicht, vielleicht probiere ich es jetzt nochmal, nachdem ich den Film gesehen habe. Deswegen wusste ich auch nicht so viel von der Story an sich. Ich wusste, es wird gefeiert in diversen Kreisen, also die Fans des Spiels, die sind durchaus laut. Es gab ja auch bei irgendeiner PlayStation-Präsentation, ich glaube letztes Jahr, lief ein Trailer, dass sie jetzt irgendwie einen neuen Teil davon machen. Und da ging es ja richtig ab in dem Livestream. Da haben sich viele richtig gefreut. Und ja, worum geht's? Es gibt eine Pizzeria/Game-Arcade aus den 80ern, die dann irgendwann geschlossen wurde, aus diversen Gründen. Und wir lernen einen Mann kennen, Mike Schmidt, gespielt von Josh Hutcherson. Der ist der Vormund von seiner Schwester Abby, um die er sich ganz liebevoll kümmert. Und die Schwester Abby, die ist ein bisschen verschroben, würde ich sagen. Die hat die hat Freunde, imaginäre Freunde, mit denen sie immer redet, die sie auch zeichnet und so weiter. Und dadurch hat sie auch ein bisschen Probleme im realen Leben mit der Schule und allem. Und er muss sich halt ganz gut um sie kümmern. Man weiß jetzt nicht genau, hat sie irgendwie eine geistige Behinderung oder ist da irgendwas. Und deswegen, er muss sich da sehr viel um sie kümmern und seine Jobs und so weiter, das ist auch immer ganz schwierig, das alles zu vereinbaren mit seiner Tätigkeit als ja nicht Vater, aber als Vaterersatz quasi für seine kleine Schwester. Und ja, und seine Tante, nee, Entschuldigung, die Tante von der Abby, die möchte gern das, oder die will das Sorgerecht für die haben und zieht da auch vor Gericht damit. Und dadurch, dass er halt, der Mike, so ein unstetes Leben hat mit, also keinen Job und irgendwas, stehen die Chancen auch sehr gut. Und dass er dann halt mal bei so einer Beratungsstelle ist und er sagt, okay, wenn du jetzt nicht bald mal irgendwie, du musst halt nachweisen, dass du ein ordentliches Leben führen kannst, dass du für die Abby sorgen kannst, ansonsten kommt die zu der Schwester, zu der Tante. Und die Tante ist halt echt übel. Also das ist wirklich eine ganz üble, und da will halt die Kleine auch gar nicht hin und so, ganz komische Situation. Na, jedenfalls hat dann zufällig dieser Typ ein Jobangebot für ihn, nämlich er kann in diesem verlassenen Gebäude, soll er die Nachtschichten übernehmen, quasi als Security-Mann, und in diesem Gebäude soll es halt so ein bisschen spuken, wird das so gesagt. Und man sieht auch in der Eröffnungssequenz, sieht man auch, wie es jemand ganz übel ergeht in diesem während dieser Wachtätigkeit, und das weiß allerdings der Mike alles nicht. Und in diesem Etablissement gibt es nämlich ein paar, man würde glaube ich sagen, Animatronics. Das sind so ein Bär, ein Hase, ein Fuchs und so weiter, und das sind so wie so Roboter, die auf so einer Bühne stehen und da so einen Song performen. Und die sind aber nicht nur Roboter, die da festgemacht sind, sondern die können sich dann auch bewegen. Und das muss halt auch dann der Mike dann da erfahren. Aber da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Zusätzlich hat Mike noch ein paar persönliche Probleme, denn als er klein war oder als er viel jünger war, sollte er auf seinen kleinen Bruder aufpassen. Und der kleine Bruder ist entführt worden. Und diese Szene, wie das passiert ist, weil er hat das Auto quasi gesehen, wo sein kleiner Bruder drin entführt wurde. Und diese Szene spukt ihm immer noch im Kopf rum und kommt halt in seinen Träumen wieder raus. Und er versucht halt durch luzides Träumen, würde man es glaube ich nennen, indem er sich eben bestimmte Schlafmittel zuführt, versucht er halt diese Szene immer wieder sich sichtbar zu machen und die erneut zu durchleben, um eventuelle Hinweise zu erkennen. Und ja, während seiner Tätigkeit in diesem Freddy's kommen dann halt eben auch noch andere Informationen oder andere ja aus dieser Zeit noch zutage, dadurch, dass es eben alles so weird ist dort. Und ich will mal nicht zu viel verraten, ich muss die ganze Zeit hier so ein bisschen hin und her lavieren. Ist auf jeden Fall eine Blumhouse-Produktion. Ich mag ja diese Blumhouse-Sachen eigentlich ganz gerne, weil die immer so ein bisschen verschroben sind und nicht so ganz wie üblich, sag ich mal. Man denke da nur an Happy Death Day oder sowas. Und ja, als Jason Blum damals von dem Spiele-Schöpfer die Rechte gekauft hat, wurden quasi direkt danach haben sich diverse Streaming-Services schon die Rechte gesichert, sodass halt eigentlich die Produktion schon komplett im Plus war. Das war halt das Witzige. Das heißt, da kam es gar nicht mehr so richtig auf den Kinoerfolg eigentlich an, sondern die Produktion, dadurch, dass Blumhouse auch immer sehr günstig produziert, die war eigentlich schon von Anfang an im Erfolg, was dazu geführt hat, dass sie auch gleich schon Teil 2 und 3 angekündigt haben, die auch auf den Spielen basieren sollen. Und das Ganze ist natürlich ein sehr, sehr weirdes Setting und sehr, sehr verschroben und sehr verrückt. Und ich fand es leider nicht ganz so gut wie andere Blumhouse-Produktionen, wie jetzt Happy Death Day oder sowas. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie so ein bisschen in dem Zwang gefangen waren, hier diese Story von dem Spiel möglichst gut wiederzugeben, um die Fans nicht zu enttäuschen. Und ich kenne, wie gesagt, die Spiele jetzt nicht so im Detail. Ich wusste nur, die sind ziemlich, ja, verschroben. Das wusste ich zumindest. Und das, was ich reingespielt hatte, da kannte ich auch ein paar Charaktere. Aber ja, hier, es war halt leider, es hat sich nicht so ganz rund angefühlt wie manche andere Blumhouse-Produktion. Deswegen, ich gebe hier mal 6,5 von 10. Es war ganz cool, das zu sehen. Die Darsteller waren gut. Es war so eine angenehm mysteriöse Stimmung, es war total abgefahren, was ich mag. Es war gute Musik drin, weil es natürlich aus den 80ern war. Es waren da einige so Spielautomaten drin, so viel Nerd- und Geek-Stuff, was man so entdecken konnte im Hintergrund und so. Das hat sehr viel Spaß gemacht, aber die Story hätte mich noch ein bisschen mehr mitreißen können. Da ist ein bisschen Defizit, da hoffe ich dann mal auf Teil 2 und 3, dass sie dann sagen, okay, der erste Teil, da war ein ganz guter Erfolg im Kino, ich habe jetzt die Ergebnis jetzt nicht im Blick, wie da momentan läuft, aber vielleicht sagen sie dann, okay, wir wissen jetzt, es läuft und jetzt verlassen wir vielleicht mal ein bisschen den ausgetretenen Pfad und machen da mal was Eigenes, bringen da was Eigenes mit rein, eine coole Blumhouse-Idee, würde dem, glaube ich, ganz gut tun. Ja, wie sieht's aus? Wollt ihr da eventuell nochmal ins Kino gehen? Jetzt läuft ja mittlerweile auch schon vielleicht so zum Kinodienstag irgendwo günstig oder so.
Ich glaube, zum Kino würde er mich nicht treiben.
Nee.
Warte vielleicht auch, bis er irgendwo verfügbar ist.
Vielleicht kriegen wir einen Screener oder so.
Mal gucken. Kann man mal fragen.
Gut, dann war es das zumindest mal mit dem Bereich Kino und wir gucken mal, was so Neues anläuft. Vielleicht ist da ja was dabei, was euch ins Kino lockt.
Kinocharts und Neustarts.
Muss ich gerade mal nach den Charts gucken? Ist das hier? Da. Ja, 20.11. sehe ich hier.
Top 6 sogar.
Sehe ich hier gerade, genau. Weil da wenig Unterschied zwischen Platz 6 und Platz 5 war, wurde uns hier mitgeteilt. Wir reden natürlich von den einzigen offiziellen Charts der Innenstadtkinos Stuttgart, die es nur hier gibt. Nur hier tatsächlich. Nicht mal mehr auf deren eigenen Webseite. Nein, nur wir kriegen die. Auf Platz 6 für unsere türkischen Freunde läuft in den Innenstadtkinos immer noch der Film Atatürk 1881 bis 1919 im Original mit deutschen Untertiteln tatsächlich. Ja, also mit Untertitel Deutsch. Wer gern mal türkische Filme im Original gucken möchte, hat jetzt die Chance immer noch in den Innenstadtkinos Stuttgart. Und wer nicht ganz so mächtig ist der türkischen Sprache, kann die deutschen Untertitel lesen.
Genau, auf Platz 5 haben wir The Marvels.
Auf Platz 4, Thanksgiving. Das war ja auch letzte Woche. Stimmt, das passt ja. Aber ist, glaube ich, ein Horrorfilm.
Yep. Dann, oh Gott, die unlangweiligste, was?
Schule der Welt, glaube ich.
Schule der Welt, ja, irgendwie sowas. Ne? Ah. Auf Platz 3.
Platz 2, der reizt mich ja tatsächlich auch, der Jim Caviezel-Film Sound of Freedom. Ja, mal gucken, vielleicht schaffe ich den noch.
Und auf Platz 1, die Pute von Panem, The Ballad of was? Songbirds and Snakes.
Jetzt verballhorn mal den Namen nicht, das ist ein sehr, sehr guter Film. Kam auch.
Wow. Dass es ausgerechnet von dir kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte jetzt eher, dass du hier kleiner Nackenklatscher
die
hier
Pute privat von aber. Panem hier, dieser unsägliche, ne. Gab's ja. sehr guter Film. Kamen auch ein paar Kommentare, ich glaube von der Steff auf Facebook, die hatte da drunter kommentiert, dass sie den auch gesehen hat, fand ihn auch sehr gut. Und sie kennt auch das Buch und ja. Also empfehlenswerter Film. Platz 1. Und was läuft denn Neues an diese Woche? Und wann überhaupt? Wann startet denn die Kinowoche? Hier am 30. November.
How to Have Sex startet am 7. Dezember, das sollte man noch nachreichen.
Pünktlich zum Nikolaus. Also nicht ganz, einen Tag später.
Schöner Nikolaus-Film, ja. Es startet der neue Disney-Animationsabenteuer, das neue Disney-Animationsabenteuer mit dem, die 17-jährige Asha und ihre Ziege Valentino eine magische Reise auf sich nehmen, nämlich Wish. Der sieht aber ganz süß aus, finde ich.
Ja, ich hatte im Kino schon einen Trailer bei, ich glaube, es war auch bei Checker Tobi, wenn ich mich recht erinnere. Und da war ja wirklich das Kino gefüllt mit Eltern und Kindern. Und es war sehr ruhig während des Trailers. Also du hast bei den Trailern, die gut ankommen, bei den Kids, hast du sofort gehört, yay, oder irgendwas. Oder irgendwie zumindest mal irgendwas vernommen. Und da waren alle so, okay. Also es wirkt sehr Eiskönigin-mäßig hier. Wird viel gesungen, auch im Trailer schon. Und, ja, ist, glaube ich, auch von den Machern von der Eiskönigin. Schwierig. Ja. Also, es läuft auch noch an. Saw X oder Saw 10. Und der soll mal wieder richtig gut sein, habe ich gehört. Ist der neue Teil in dem Saw-Franchise, in dem der sadistische Serienmörder Jigsaw zurückkehrt. Schön zu Weihnachten.
Ja, schön zu Weihnachten.
Für die Alter. Vorweihnachtszeit, meine ich.
Dann läuft einer an, wo ich den Erik eigentlich im Kino sehe.
Definitiv, ja.
Godzilla Minus One, den 33. Godzilla-Film aus Japan, der sich stark an dem Original aus dem Jahr 1954 orientiert.
Ja. Ich habe tatsächlich alle Godzilla-Filme auf DVD.
Also alle 32 anderen?
Die alten auch. Die neuen habe ich dann sogar auf Blu-ray. Ja. Und ich gucke die alten tatsächlich sehr gerne. Also ich habe die mir natürlich hier gerippt und auf den Server gelegt, damit ich sie mit einem Klick starten kann. Weil manchmal habe ich so Bock, denke ich, oh ja, jetzt nochmal den alten gucken und mit Mecha-Godzilla und so den nochmal gucken. Und ja, dann gucke ich manchmal auch nur bestimmte Szenen oder sowas. Und ich mag das von 54 tatsächlich gerne. Und sollte ich es irgendwann mal nach Japan schaffen, was ein Traum von mir ist, dann will ich in die Godzilla-Studios, die man besuchen kann. Und das ist absolut ein Must-See für mich. Ich gucke da auf jeden Fall. Ich gucke da mal, wenn der in Innenstadt-Kinos läuft, schön Dolby Atmos und so, der neue. Ja, muss ich rein. Dann startet auch noch Auf dem Weg. Den hatten wir letzte Woche in der Sneak Preview.
Bin kurz eingeschlafen, ja.
Französisches Drama mit Jean Dujardin als verwöhnten Schriftsteller, der nach einem Schicksalsschlag durch Frankreich wandern will. Also ich glaube, es ist ein bisschen eine verkürzte Darstellung. Er will einmal wirklich quer durch Frankreich, 1200 Kilometer über Berge und alles wandern. Ja, also es ist nicht nur einfach ein Wanderweg, wie der Rennsteig. Schöne Grüße in die alte Heimat.
Ja. Gut, dann kommt ein Film, wo ich jetzt tatsächlich auch nochmal sagen würde, hey, würde vielleicht auch auf den Sneak-Tipp passen. Nämlich 791 Kilometer, wendungsreiche deutsche Komödie über 5 grundverschiedene Menschen, die sich wegen eines sturmbedingten Zugausfalls ein Taxi von München nach Hamburg teilen.
Klingt interessant. Also
das könnte doch passen, vor allem wäre es jetzt hier Nilam Farouk, damit kann man ihn auf jeden Fall schon mal anschauen. Iris Berben ist auch dabei, Ben Münchow, Joachim Krohl und Lena Urzendowski.
Ja, apropos Iris Berben, absolute Empfehlung, die Disney-Serie Deutsches Haus. Wirklich.
Also, ja, da möchte ich auch noch reingucken.
Das erste und zweite Folge, glaube ich, Iris Berben, absoluter Hammer. Wahnsinn. Also, ich meine, man kennt sie ja, das ist ja Urgestein des deutschen Schauspiel, der deutschen Schauspielkunst. Und was sie da nochmal abgerissen hat, Wahnsinn. Ah, okay, das nur kurz dazu. Es gab mal einen Film, Ticket für zwei, kennt ihr den?
Ja.
Ist ja auch quasi, da ist, glaube ich, das Flugzeug ausgefallen wegen Sturm, aber in Deutschland fällt natürlich die Bahn aus, ist klar.
Ja gut, das ist ja, also, wer hätte es gedacht?
Ja. Es startet auch noch Candy Cane Lane, ein Amazon-Weihnachtsfilm mit Eddie Murphy als Familienvater, der von einer schelmischen Elfe übers Ohr gehauen wurde. Läuft wahrscheinlich Limited im Kino an und kommt dann gleich auf Amazon. Was man auch sagen kann, es sind jetzt erste Bilder, Fotos geleakt worden von Beverly Hills Cop 4. Oder ich glaube, es heißt nur Beverly Hills Cop, weiß gar nicht. Ja, da sieht schon wieder, man fühlt sich schon wieder gleich wie damals. Mal gucken. Ja,
super. dann startet noch Maestro, ein Musiker-Biopic von und mit Bradley Cooper als Komponist Leonard Bernstein.
Okay, also Bradley Cooper möchte anscheinend nach dem, wie ist der andere Film mit Lady Gaga hier, wo der Oscar gewonnen hat, ein Song für dich oder so? Nee.
Ja.
Nee, wie ist der?
Sing meinen Song. Ne?
Ja, irgend sowas. Will er wahrscheinlich das Oscar-Eisen weiter schmieden jetzt mit Maestro, das klingt schon sehr danach. Biopic, ja, im Musikbusiness klingt sehr nach Oscar. Vielleicht muss ich die noch gucken. Es läuft auch noch an, Reif für die Insel, eine französische Komödie, in der zwei entfremdete Jugendfreundinnen nach 30 Jahren wieder aufeinandertreffen und sich den Traum einer gemeinsamen Griechenlandreise erfüllen. Könnte auch auf den Kindergarten passen.
Dann kommt noch The First Slam Dunk, Animations- und Zeichentrickfilm, Manga-Verfilmung über den jungen, aufstrebenden Basketballspieler Ryota.
Der übrigens sehr, sehr gut sein soll, der Film.
Ja,
auch also ich bin ja nicht ganz so in diesem Manga-Business, aber der soll richtig gut sein. So, und der andere, ich glaube, der läuft gar nicht im Kino an. Family Switch, eine Familienkomödie mit Jennifer Garner und Ed Helms, steht hier da auf Netflix, aber ja, steht auch nicht bei filmstarts.de in Kinostarts. Ja, die kurze Beschreibung kam von kino.de, vielen Dank dafür, für die Zusammenfassung. Und ich glaube, die anderen Sachen, was ist denn mit Last Dance, wann läuft denn der an? Doch, Last Dance läuft diese Woche auch an. Französische Komödie über einen Rentner, der ein Versprechen gegenüber seiner verstorbenen Frau einlösen will und mit dem Tanzen beginnt. Da haben wir auch schon Anfragen vom Verleiher geguckt, ob wir da den Screener haben möchten. Hat von uns keiner reagiert. Ich glaube, das schaffen wir, kriegen wir zeitlich nicht unter. Mal gucken. Okay, ich glaube, die anderen laufen nicht an, oder? Ist da noch irgendeiner drin? Nee. Ja, da sind ja ein paar Kracher dabei, finde ich, diesmal. Also mit Saw.
Ist Godzilla-Film dabei, natürlich ist es für
dich ein Kracher. Ja, aber Godzilla ist jetzt nicht für die breite Masse, glaube ich. Es ist jetzt kein Hollywood-Godzilla, es ist wirklich von Takashi Yamazaki gedreht und es ist kein Hollywood-Godzilla-Film, der die breite Masse reinzieht mit irgendwie Hollywood-Darstellern, sondern. Ja, ich glaube, der wird nicht, wenn, dann wird es Wish sein wahrscheinlich, der mit am ehesten, zumindest in der ersten Woche. Und wenn sich dann rumspricht, dass der vielleicht gar nicht so gut ist, dann, denn in den USA läuft er, glaube ich, schon. Und in den USA hat er gnadenlos verloren gegen Tribute von Panem und wird wahrscheinlich schnell wieder raus sein aus dem Kino. Ja, und Saw hat seine Fanbase, also das wird uns überraschen, wo der landen wird, glaube ich. Ja, nächste Woche, aber schauen wir mal. Schauen wir doch mal nächste Woche.
Schauen wir mal.
Und ja, das haben wir alles nicht hier. Dann geht's ja mit Heimkino weiter, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja.
Heimkino.
So, Dr. Wer?
Dr. Who.
Ah.
Dr. Who. Und das ist so schön. Das ist so toll.
Darf ich gleich erstmal die Frage stellen, die mir schon die ganze Zeit unter den Nägeln brennt, auf der Zunge liegt und überall. Wer spielt denn jetzt, wer ist jetzt das aktuelle Doktor und wie verbindet sich dieses Special mit den bereits, mit dem Kanon?
Mit dem Kanon ist es ganz einfach, der letzte Doktor geht in die Regeneration und in der letzten Folge, oder von der Doktorin in dem Fall, und es kommt David Tennant wieder zum Vorschein, der schon mal der Doktor war.
Ja.
Und auch der Doktor fragt sich selbst, warum wieder dieses Gesicht? Was soll das? Was ist jetzt hier los? Warum? Und das führt tatsächlich direkt in diese Specials rein. Es gibt
also er ist der Doktor.
Er ist der Doktor.
Oh, cool. Ich glaube, das muss ich gucken. Den mag ich ja, total.
Das habe ich heute schon mal gehört.
Ja, nee.
Dass ich, also, ich heute Morgen meinte, hey, ich habe halt das Special geguckt. Oh, und wie ist
nichts,
das?
Ja. Nichts gegen die anderen Doktoren, wirklich.
Nein, aber
die waren alle. Ja, die, aber das, ich mag die Art total, wie er den Doktor verkörpert hat. Und ich bin jetzt nicht so der, der wirklich alles geguckt hat. Also mein Schwager zum Beispiel, der hat sogar irgendwie aus den 60er Jahren irgendwelche in Newsgroups kursierende Folgen, die da gerippt wurden von irgendwelchen alten Super 8 Aufnahmen oder irgendwas. Der hat das irgendwie alles geguckt. Ja, der ist da völlig, also ich, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr in der alten Heimat wohnen, sind wir meistens, ja, vielleicht schaffen wir es diesmal Weihnachten. Da kommt sein bester Schulfreund und der ist auch total Doctor Who Universums Fan und so. Und wenn die miteinander reden, verstehe ich gar nichts. Ja, wenn die da also das bin ich nicht, aber den mag ich total. Okay, dann muss ich das werde ich mal, ja, gucken.
Also,
ja.
Genau, also Jodie Whittaker war ja zuletzt als Doktor unterwegs. Jetzt kommt nochmal zu David Tennant. Ich muss dazu sagen, Matt Smith war mit, ja, meinem Matt Lieblingsdoktor.
Smith. Auch also, sehr super. Also beide, Matt Smith ganz groß. Und David Tennant.
Aber David Tennant einfach super. Und er landet mit The TARDIS. Also vielleicht nochmal ganz kurz, 60 Jahre Doctor Who, deswegen gibt es 3 Specials, die jetzt auf Disney Plus auch laufen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Dazu kommt dann auch, dass es nicht alles auf einmal rauskommt, sondern die erste kam jetzt am 25. Oder, ja, am 25. November ist raus, also am Samstag, gestern erst. Ganz, ganz, ganz frisch, also ganz, ganz aktuell sind wir da. Und ich konnte da nicht die Finger von lassen. Geht 58 Minuten, ist auch super angenehm. Und der Doktor landet in London natürlich mit der TARDIS und weiß erstmal nicht, warum bin ich hier, was soll das jetzt, warum habe ich wieder dieses Gesicht?
Warum ist das außerhalb Europas?
Und in seiner unnachahmlichen Art natürlich, schlendert er erstmal rum, guckt ein bisschen, findet dann jemanden komplett hinter Paketen verbaut und möchte der Person natürlich helfen. Und ja, wie es dem dann halt auch so ist, trifft er mit Donna Noble eine alte Bekannte. Die wird auch wieder gespielt von Catherine Tate. Und er so, hey, das kann nicht sein. Das hat damals ja damit geendet mit den beiden, dass sie ganz arg viele, dass das Wissen der Doktoren oder halt von der Spezies aufgesaugt hat und er ihr Gehirn quasi löschen musste und resetten musste, weil wenn sie sich daran zurückerinnert, platzt ihr Kopf. Und es muss irgendwie damit zusammenhängen. Und wie es dann eben auch ist, kommt es zu einem potenziellen Absturz eines Raumschiffes über London. Und da geht er natürlich dann hin. Und es ist alles sehr, sehr, ja, für den Doktor alles noch so, okay, kurz nach der Regeneration ein bekanntes Gesicht, dann treffe ich die. Was soll das, wie und überhaupt? Und im typischen Doctor Who-Charme und Witz und mit einer Leichtigkeit erzählt, was mir unglaublich gut schon mal gefallen hat. Und geht dann dadurch weiter, dass man dann auch die Familie von Donna kennenlernt, weil das ist jetzt auch schon 15 Jahre oder sowas her, wenn nicht noch mehr, dass eben die zusammen vor der Kamera standen damals. Das muss man sich mal vorstellen, das ist auch schon eine ganze Stange. Und Donna hat inzwischen Familie, hat eine Tochter mit dem Namen Rose. Und die Kenner von hier, von Doctor Who, wissen, ja, Doctor Who hatte eine andere Kompanin namens Rose. Was auch schon so, was ihn völlig verspult. Und er trifft halt auch viele alte Gesichter wieder. Und halt eben dieser Fall mit dem Alien, mit dem Mii. Ein ganz süßes, kleines, flauschiges
ist Fellwesen. Ist das sozusagen ein Mini-Mii?
Nee, einfach nur ein Mii.
Ich bin ein Mii.
Und
von Nintendo.
Er muss dann halt eben quasi wieder den Tag mal retten und auch schauen, was da los ist und was eigentlich das Ziel ist, warum das Mii auf der Erde gelandet ist, was die anderen Gruppierungen, die sich da drum fighten, was die da damit zu tun haben. Und das will ich jetzt alles auch nicht verraten. Und natürlich auch, welche Rolle im Endeffekt Donna spielt. Und es ist eine richtig schöne, lange Doctor Who-Folge, ein richtig schönes Special. Hinten raus ein bisschen, wo ich sage, ja, okay, man hat es jetzt dann doch auf die Neuzeit sehr drauf gepresst, so ein bisschen.
Haben sie einen TikTok aufgenommen?
Nein, aber wenn du siehst, dann, oder wenn du sie anschaust, dann Wirst du wissen, was ich meine? Ich weiß nicht. Es ist schon, ja, es ist nett transportiert zu dem.
Solarzellen auf die TARDIS.
Zu dem, was man früher gemacht hat. Und es gibt auch eine schöne Überleitung, wobei ich die auch schon so ein bisschen, ja, ouch fand, wie es dann weitergeht. Aber das ist alles so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Ich hatte echt Spaß, das zu schauen. Das hat echt, mir hat sehr, sehr viel Freude bereitet, auch David Tennant wieder in einer seiner wirklich, wie ich finde, besten Rollen zu sehen. Ich mag Donna immer noch nicht, die geht mir so auf den Zeiger, aber das ist was anderes. Das muss auch jeder für sich selber wissen. Ich kann es nur empfehlen, das anzuschauen, sich die Stunde Zeit zu nehmen. Wenn man Doctor Who mag und da vielleicht auch mal länger nicht reingeguckt hat, ist überhaupt kein Problem. Man hat nichts verpasst, das ist das Schöne. Man kann einfach einsteigen, man sieht den Doktor, man sieht vielleicht andere bekannte Gesichter wieder und hat auch mal wieder schöne Aliens, die halt, ja, man könnte jetzt sagen, oh, man könnte alles mit CGI viel besser machen und schlag mich tot. Und da bleibt sich's einfach treu. Das macht's einfach nicht. Das sieht einfach so manchmal vielleicht auch ein bisschen, ja, will nicht sagen plump aus, aber das ist auch einfach der Stil vom Doktor. Und das finde ich einfach ganz, ganz großartig, dass das beibehalten hat. Und
das, ja, habe ich, jetzt fällt mir gerade was ein, das habe ich ganz vergessen bei Five Nights at Freddy's zu sagen. Dass die Monster oder die Figuren, die wurden halt nicht mit CGI gemacht oder irgendwelchen Kokolores, sondern von Jim Henson.
Oh, genau. Oder Jim Henson Company.
Ja, Jim Henson Company. Genau, deswegen okay. Wirkt das auch richtig cool eigentlich.
Hm. Okay.
Scheiße.
Ja, aber also wie gesagt, das wirkt noch so, manchmal vielleicht sieht es ein bisschen altbacken aus, aber es ist halt eben die Vision vom Weltraum und was für Rassen es da gibt und was für Arten es da gibt. Und David Tennant fand ich richtig, richtig stark, hat richtig viel Spaß gemacht. Also ich kann es zu 100% empfehlen, dieses Ding sich anzuschauen, dieses Special sich anzuschauen. Also gerade, Erik, wenn du schon sagst, oh, David Tennant als Doktor fand ich großartig,
ja,
dann ist es schon fast ein Must-See für dich. Das Alien, um die es sich dreht, fand ich sehr cool. Das hat auch Spaß gemacht. Also rundum eine coole Sache. Also ein sehr, sehr schönes Special. Ich freue mich auf die beiden anderen, die jetzt noch kommen.
Kommt dann bestimmt an Nikolaus eins und an Weihnachten noch eins, schätze ich mal.
Nee, es kommt jetzt am 2. Dezember und 9. Dezember.
Okay.
Also ja, ich denke mal, dass das am 9. Dezember dann schon das Weihnachtsspecial sein könnte. Und dann mal schauen,
wie es mit
Staffel 14 weitergeht.
Ja, für alle, die das jetzt auch gesucht haben bei IMDb, um da ein paar Informationen, ich wollte nämlich wissen, wer hat es gedreht und produziert und so weiter. Ist schwer zu finden, die Folge. Man muss wirklich nach The Star Beast schauen. Also wenn man den deutschen Titel eingibt, da kommt gar nichts. Und wenn man Doctor Who und irgendwas eingibt, dann kommen ja gibt da so viel. Da findet man es einfach nicht, wenn man nach Datum oder irgendwas sucht. Deswegen, man muss eingeben The Star Beast. Und dann kommt's.
Ja.
Cool, kannst du empfehlen. Gibt's ja quasi kostenlos auf Disney Plus, wenn man das hat.
Genau. Wenn ich Punkte geben soll, wären wir auf jeden Fall bei angenehmen 7,5 Punkten.
Musst du nicht, aber ist gut zu
wissen. Ja, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr schön. Also unbedingt gerne reinschauen.
Okay. Jetzt haben wir noch zwei Serien.
Serien.
$1 Billion. Unser Mathelehrer weiß natürlich sofort, wie viel das ist. Nämlich, das sind 1.000 Milliarden Dollar. Und trotz, dass der Dollar gerade ein bisschen schwächelt, ist es ein Shitload of Money, würde ich sagen. Die Engländer sagen also, ist echt viel Geld. Also da braucht man, glaube ich, in diesem Leben und im nächsten Leben nicht mehr arbeiten. Und basiert auf einem Buch, was ich tatsächlich mal gelesen habe, vor längerer Zeit, wo ich Zeit hatte, noch Bücher zu lesen, von Andreas Eschbach. Und da hatte mich nämlich die Story sehr interessiert. Und zwar geht es um John, der arbeitet in Berlin als Fahrradkurier, hat relativ wenig Geld, lebt in einer WG zusammen mit jemand und schlägt sich da so durch. Im Buch arbeitet er übrigens oder lebt er übrigens in New York. Aber hier halt Berlin, weil es auch eine deutsche Serie ist, glaube ich, oder zumindest eine europäische Koproduktion, sagen wir es so. Aber hier im Film halt Berlin. Oder ich rede jetzt mal nur von der Serie, ich rede jetzt mal nicht vom Buch, sonst wird es zu verwirrend. Und er hat wenig Geld, struggelt da so hin, mittlerweile schon, was weiß ich, die Stadtwerke drohen schon einen Strom abzustellen. Er hat wirklich wenig Geld. Und macht da so ein bisschen Party mit seinen Freunden, hat auch bald Geburtstag und so. Und plötzlich klingelt es bei jemandem an der Tür, er denkt erst, ja, irgend so ein Gerichtsvollzieher oder so, weil da jemand mit Aktenkoffer steht und sagt dann so, ja, ich bin hier von der Erbenermittlung sowieso und ich bräuchte mal bitte von Ihnen hier diese Einverständniserklärung und Sie müssten mir mal einen DNA-Test, ich bräuchte mal kurz von Ihnen Speichel und dann können wir da gucken, ob Sie da eventuell Anrecht drauf haben. Und er will nicht mit weiteren Informationen rausrücken, um was es überhaupt geht, wer das sein soll. Und der junge Mann, der da die Tür geöffnet hat, der John, es wirkt halt erstmal so ein bisschen nach Scam, ja. Also wenn da plötzlich jemand steht und so, soll man es unterschreiben und irgendwelche DNA abgeben und so. Und dann sagt der Mann aber, ja, ich würde Ihnen auch eine Aufwandsentschädigung jetzt von 2000 Euro einfach mal geben. Und dann sagt er, ja, okay, da handelt ihr noch ein bisschen hoch, kriegt noch ein bisschen mehr Geld und macht da halt mit. Und sagt sich, okay, scheiß drauf, jetzt habe ich das halt unterschrieben, wer weiß. Dann hört er erstmal nichts mehr davon. Er mit seinem Mitbewohner kommt erstmal mit den 4000 Euro, die sie bekommen haben, weil er hat den ja ein bisschen hochgehandelt. Können sie erstmal die Stromrechnung bezahlen, erstmal die Miete bezahlen, alles und ein bisschen Party machen. Und ja, dann kommt aber eines Morgens dann bei ihm ein Anruf auf dem Handy. Er soll bitte sofort mal seine Sachen packen und wohin kommen. Und als er dann nach Italien geflogen wird mit einem Privatjet, wird ihm dort eröffnet, dass die Familie dort in Italien, die so quasi Vermögensverwalter sind und das seit dem Mittelalter und in diesem damals vor 500 Jahren oder so hat irgendwie ein Vorfahre von ihm eine gewisse Menge Geld angelegt und das sollten diese andere Familie verwalten und daraus mehr machen und daraus ist halt mittlerweile 1 Billion Dollar geworden, die er erben soll, denn er ist der Nachfolger, er heißt doch eigentlich nicht John, sondern eigentlich heißt er Giovanni, er hat sich halt nur John umbenannt, weil als Giovanni in Berlin so und ja. Und dann wäre natürlich, wenn du einfach mal diese Macht, diese Kapitalmacht in unserer heutigen Zeit bekommst, treten natürlich diverse Mechanismen in Kraft. Zum einen, du hast einfach mal mehr finanzielle Power als manche Länder. Ja, du könntest quasi die Volkswirtschaft eines Landes kaufen oder beeinflussen wirtschaftlich. Du hättest die Möglichkeit, Armut zu lindern mit diversen Aktionen. Aber als erstes ist es natürlich so, wie es im Buch auch war, er muss erstmal ihm wird erstmal geraten, dass er seinen Wohnsitz ändert, seine Staatsbürgerschaft auf Belize, weil wenn er jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, in der Serie ist es Deutschland, wenn er da die Erbschaft antritt, muss er einfach mal 50% abgeben, was halt 500 Milliarden Euro, Dollar wären und das wäre halt nicht im Sinne und ja, dann auch die Fragen, die er dann so stellt, was soll ich tun, was ratet ihr mir? Er ist halt völlig unerfahren, er ist halt ein junger Mann und einmal zu viel Geld bekommen und man hört ja öfters mal von welchen, die auch irgendwie Lottogewinne gemacht haben und dann in kurzer Zeit nicht nur den Lottogewinn verloren haben, sondern dazu noch jede Menge Schulden angehäuft haben, weil sie einfach damit überhaupt nicht umgehen konnten. Und so geht es ihm halt auch. Er struggelt halt rum. Und die Serie ist produziert von Wiedemann und Berg. Kennt man zum Beispiel aus Dark oder aus diversen anderen Produktionen. Also richtig gute Produktion. Europäische Koproduktion. Italien, Deutschland, Spanien. Die Darsteller mochte ich. Also den jungen Mann, den habe ich mir, glaube ich, damals, als ich das Buch gelesen habe, ist ja schon eine Weile her, auch ungefähr so vorgestellt von der Art her, wie er ist. Natürlich nicht als Deutschen, sondern eben als jungen Amerikaner. Aber ich mochte die Serie. Ich habe jetzt zwei Folgen geschaut auf Paramount Plus und bin da voll drin und ich mag, dass die Story funktioniert und ich weiß ja noch, zumindest im Buch, in welche Richtung das geht. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, was sie draus machen, wirklich. Und vielleicht habe ich euch ein bisschen Lust gemacht und ich werde es auch irgendwie mit auf die Liste setzen bei Fortsetzung folgt, dass ich den anderen das mal verdonner, dass die das auch mal gucken und würde ich gerne mal hören, was die drüber sagen. Es ist halt einfach eine richtig coole Story, eine gute Idee, eine gute Grundidee, die gut ausgearbeitet ist und sehr empfehlenswert. So. Kate, habe ich dir Lust gemacht, so serienmäßig? Bist
ja,
du immer
da
voll dabei?
Ich gucke gerade noch eine Serie, da ja. Gibt es aber aktuell nur 3 Folgen, da kommt erst die nächste dann wieder in einer Woche. Wenn ich das durch habe, dann werde ich da mal reingucken. Das klingt sehr interessant und da können sich interessante Wege gehen. Ich bin mal gespannt, vielleicht werde ich sogar dann das Buch lesen, wenn mir das gefällt.
Gibt es bestimmt auch als Hörbuch, kannst du nebenbei mal mithören oder so.
Ja, bestimmt.
Vielleicht noch kurz als kleiner Teaser, ich weiß jetzt nicht, in welcher Weise das dann vom Buch abweicht. Es ist natürlich so, wenn jemand so viel Geld hat, dann wird er natürlich auch Zielscheibe für alle da draußen, weil irgendwann wird das auch natürlich dann draußen bekannt, wer das ist und wie und was. Und am Anfang ist natürlich auch so, was würde man mit so viel Geld machen? Vielleicht doch erstmal Haus kaufen, ein schönes Auto oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann wird man ja sichtbar auch nach draußen, dass jemand plötzlich Geld hat. Er musste zumindest seine Freunde irgendwie zurücklassen, weil von denen durfte halt auch keiner wissen, dass er das ist und dass er so viel Geld jetzt hat, weil alle natürlich Bedenken hatten, was dann passiert. Also die italienische Familie, die kümmert sich dann halt sehr gut um ihn da zu beraten, wie er jetzt am besten damit umgeht. Und es ist dann halt auch so, was tut man, ja? Es kommt hier auch schon in der Serie raus. Er sagt, ja, ich würde gern, was weiß ich, das ist so viel Geld, ich brauche das nicht. Ich würde gern, was weiß ich, den Hunger der Welt jetzt mal damit angehen. Mhm. Und dann wird ihm halt vorgerechnet, ja, hör ich zu, laut WHO leiden so und so viele Menschen an Hunger. Wenn du dein Geld unter denen aufteilst, kriegt halt jeder irgendwie $1,000. Damit ist denen nicht geholfen. Und dann eigentlich, also er hat so viel Geld und kann denen aber trotzdem nicht helfen. Und dann sind auch wieder andere Sachen und ja, es ist sehr spannend. Ja,
das ist ja ein bisschen so, also viele sagen ja, wenn man im Lotto gewinnt, soll man es keinem erzählen.
Genau.
Weil dann plötzlich alle dastehen und die Taschen aufhalten. Mhm. Und auch plötzlich Leute da plötzlich nett zu dir sind, wo du nicht mehr weißt, ist der jetzt nett zu mir, weil er mich mag oder weil ich das Geld habe.
Genau, deswegen habe ich das auch niemandem gesagt, dass ich damals so viel...
Naja. Und das erinnert mich, deswegen sage ich ja, das scheint interessant zu sein, in welche Richtung das geht. Ne? Also welcher versenkte ehemalige beste Freund dann plötzlich auftaucht und sagt, hey, hier bin ich wieder. Mhm. So, ne? Also wer da alles versucht, ein bisschen was abzugreifen von seinem Erbe. Bin mal gespannt. Da gucke ich mal rein, ja.
Ja, ich habe bis jetzt schon sind schon ein paar deutliche Änderungen gegenüber des Buches hier, allein schon die Herkunft und alles. Ich bin gespannt, was da noch geändert wird, weil das Buch fand ich eigentlich ganz gut so. Und ja, mal schauen. Empfehlung von mir, $1 Billion auf Paramount Plus. Einfach mal reinschauen. Und jetzt möchte ich mal von euch was hören zu Squid Game The Challenge oder Squid Game Challenge. Das ist ja quasi die reale Version von Squid Game. Wie viele sind denn schon gestorben? Jetzt erstmal fangen wir doch mal an. Wie ist der Bodycount? Oh,
viele, ehrlich gesagt. Also es gibt jetzt, also das ist ja so, dass die Serie aufgeteilt wird. Es sind insgesamt 10 Episoden. 5 kamen jetzt am Mittwoch, die nächsten 4 kommen am kommenden Mittwoch und die finale Folge dann wieder eine Woche später Mittwoch. Also man hat so ein bisschen aufgestückelt. Und ich habe jetzt die ersten 5 Folgen geguckt. Ich glaube, Chris ist bei der dritten. Es ist im Endeffekt genau das. Es ist jetzt eine Game-Show quasi. Ja? Du kannst richtig viel Moneten machen. Es geht im Endeffekt um über $4 Millionen. Und das ganze Setting ist wie bei Squid Game. Also du hast diese Halle mit den Hochbetten, wo die drin schlafen.
Ah, okay.
Du hast, aber das einzigste Unterschied ist, was du halt in der Serie nicht hast, die versorgen sich selber, also die haben eine Küche, die haben also so Räume fürs Duschen.
Quasi so eine Mischung aus so, Big Brother und Squid Game. Oder
ja,
was?
Genau. Aber die haben auch alle dieses Squid Game Outfit, die haben alle eine Nummer und es sind auch 456 Kandidaten am Anfang und die müssen halt in Spielen gegeneinander antreten. Und das sind auch Spiele, wie es in der Serie vorkommt, Squid Game. Das heißt zum Beispiel das erste Spiel, das siehst du auch im Trailer gleich, ist rotes Licht, grünes Licht mit dieser großen Puppe, die dann abscannt, wenn du dich bewegst. Und wenn du dich bewegst, obwohl sie nicht mehr singt, dann bist du halt raus, dann bist du eliminiert. Der einzige Unterschied zur Serie ist, man stirbt nicht. Ja, sondern man muss halt das Spiel verlassen. Man hat halt keine Chance, weiterzuspielen.
Ja, genau.
Und man wird halt eliminiert. Und die Macher haben sich noch ein paar neue Ideen einfallen lassen. Also es gibt noch so Zwischengames, ja. Das heißt, wenn sie jetzt nicht in der Spielarena sind, sondern in ihrer Homebase quasi, dann gibt es da noch so kleine Minispiele, wo man was gewinnen kann oder eben auch was verlieren kann. Also das Risiko ist hoch, dass man vielleicht sogar rausfliegt, wenn man sich auf ein Spiel einlässt. Also da kommen dann diese rot gekleideten Typen und sagen, wir brauchen zum Beispiel 5 Freiwillige. Und dann ist halt die Frage, wenn ich mich jetzt melde, habe ich die Chance, was zu gewinnen, jemanden zu eliminieren oder selber eliminiert zu werden. Und das Risiko musst du halt eingehen oder eben nicht. Du weißt es vorher nicht. Und genau, und dann, also es gibt dann noch die eine oder andere Überraschung. Und klar, man hat dann die Kandidaten, da stehen immer mal wieder ein paar im Fokus, ein paar wieder nicht. Ich meine, bei so vielen Kandidaten kannst du ja nicht jeden Einzelnen abbilden. Ja, also es gibt dann auch so Interviewräume, wo die noch im normalen Outfit sind. Die wurden dann vorher aufgezeichnet und werden dann immer passend zu den Sequenzen gerade eingespielt. Wenn dann der eine Spieler ein bisschen im Fokus steht, weil er wie Beef hat mit einem anderen, dann wird halt eben sein Interview eingespielt. Das ist halt natürlich schon auf interessant auch geschnitten und so, ne? Aber ich muss echt sagen, mir gefällt es wirklich gut.
Wer nimmt denn da teil? Fragen wir nochmal so rum. Wer nimmt da teil? Sind das
sind
Koreaner?
Random Leute.
Koreaner oder nee, haben die ganze Welt? Okay.
Das
ist eine amerikanische
Serie. Also es sind alles okay. Amis.
Okay. Nee, ja. Es sind auch Engländer. Engländer.
Oh, es sind auch Engländer. Entschuldigung. Ja. Also,
Australier? Nicht. Okay.
Das weiß ich nicht. Ob das. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es sind ganz random Leute. Also da gibt es dann, es gibt einen jungen Mann, der mit seiner Mutter zusammen antritt. Oder einer, der während der Corona-Krise festgestellt hat, dass sein Leben scheiße ist und er jetzt einfach nur noch macht, was ihm gefällt und irgendwie in witzigen Outfits rumläuft und seinen Job gekündigt hat und jetzt einfach irgendwie Kunst macht, ja. Oder es ist ein Arzt dabei, es sind Anwälte dabei, es ist alles Mögliche, wirklich komplett durch die Bank. Bunte Menschen, ja. Und die Spiele sind halt echt spaßig, also auch wie die Leute eliminiert werden, ist, finde ich, sehr cool gemacht. Damit hatte ich am Anfang nicht gerechnet. Dann hast du so die ersten 3-4 Folgen, denkst du so, ach, der ist irgendwie aktuell so mein Favorit, der könnte das rocken. Und 10 Minuten später ist irgendeine Challenge und er wird halt eliminiert von einem anderen Spieler oder so. Das ist halt wirklich so offen. Ich kann dir nicht sagen, wer gewinnt. Also ich habe auch noch, also ich versuche auch so auf so kleine Hinweise zu achten, weil so war es ja in der Serie auch, dass es versteckte Hinweise gab, zum Beispiel auf die Nummer 1 und so, das war irgendwie wichtig und ich versuche darauf zu achten, aber ich finde nichts, ja, also ich habe noch keinen gesehen. Vielleicht wird am Ende was aufgelöst, was man hätte von Anfang an sehen können oder so, wegen den Spielen oder keine Ahnung. Vielleicht denke ich auch viel zu viel drüber nach, aber mir macht Spaß, dann zu gucken. Der einzige Nachteil, wirklich der einzige Nachteil daran ist, dass es jetzt halt eine Gameshow ist, weil die Serie sollte ja ein bisschen sollte auch eine Kritik am Kapitalismus sein und an dem das, was Menschen dafür tun würden, nur um ein paar Dollar oder so zu gewinnen, ne? Geschweige denn die Leute, die das ganze Spiel ausgerichtet haben, ja, dass die für Geld einfach Menschen umbringen oder sich, ja, denen die vor die Wahl stellen, du kannst entweder das Geld gewinnen oder sterben. Das ist ja schon so eine Gesellschaftskritik auch dahinter gewesen. Das ist halt einfach weg. Das gibt es halt einfach nicht. Das ist jetzt einfach eine Gameshow. Aber trotz allem ist es halt echt cool. Du hast die Settings, du hast die Räume, die du halt kennst. Auch dieses Treppenhaus, wo die dann quer durch da in der Schlange durchlaufen, nach oben, nach unten, nach rechts und links und alles. Das sieht halt echt aus wie in der Serie Squid Game. Und also mir macht Spaß, ich glaube Chris auch, sonst hätte er noch nicht weitergeguckt. Chris, was meinst du?
Genau das, was du sagst. Also ich habe ja von Kate erfahren, so ja, das gibt's da und sie guckt das und ich so, ja, okay. Bin dann tatsächlich über Twitch reingestolpert, weil ich sich das abends da noch Twitch hier am Laufen hatte, saß am PC, das abends laufen und dann hatte Gnu ein Special, die durfte da die erste Folge dann anschauen zusammen mit der Community und da hingen die beiden Damen, hingen halt auch da, wo da zusammen gestreamt haben, hingen da so, scheiße, wie geht's weiter und oh, wir dürfen jetzt hier nicht on-stream weitergucken, das gibt bestimmt Ärger und was ist nicht was und die waren auch komplett angefixt und ich bin da relativ spät rein und hab das angeguckt und hab dann auch gedacht so, Ja, okay, jetzt will ich schon wissen, wie sich das entwickelt, weil du weißt natürlich nicht, was ist wirklich alles gescriptet. Das ist ja das Normale bei solchen Sachen. Aber manches kannst du, glaube ich, auch nicht so wirklich scripten. Und manches ist auch sehr gut geschnitten. Weil wenn du so ein bisschen genauer hinguckst, siehst du, dass sie nicht alle immer ganz ordentlich, nenn ich's mal, verhalten. Was auch schon sehr, sehr spannend dann ist. Und einfach was in den Menschen vorgeht, wie die sich geben, was die machen und welche Entscheidungen sie da auch treffen müssen, das finde ich einfach als Sozialexperiment extrem spannend zu sehen. Also, Kate lacht.
Weißt du, was schlimm ist? Ich habe ja schon ein paar solche Game-Shows geguckt. Es gibt ja die australische Serie, die heißt Der Maulwurf, also The Mold. Wo sie auch so, die müssen auch so Games machen, um Geld zu gewinnen. Aber einer der Kandidaten ist ein Maulwurf und versucht, das zu verhindern. Aber darf sich natürlich nicht anmerken lassen. Also sie dürfen nicht rausfinden, dass er der Maulwurf ist bis zum Schluss. Aber die anderen wissen, dass irgendein Spieler ein Maulwurf ist. Oder ich habe The Devil's Plan geguckt. Das ist eine koreanische Gaming-Show. Wo auch so Kandidaten in so einer Art Haus wohnen und dann Spiele gewinnen müssen. Da ist aber richtig viel IQ gefragt. Also das sind richtig, richtig schwere Spiele, wo man auch ganz viel rechnen muss und Logik und keine Ahnung. Aber das ist richtig gut. The Devil's Plan ist richtig, richtig gut. Und ich denke mir die ganze Zeit, bei Squid Game The Challenge, da ist mindestens einer ein Schauspieler, der das in irgendeiner Weise versucht zu lenken und bestimmte Leute anstachelt oder irgendwelche Sachen, so ein bisschen Streit unter den anderen, unter den Gruppen versucht zu legen. Und so. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur mein verrücktes Hirn, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass da einer der Kandidaten eigentlich zu den Machern gehört von dem Spiel. So wie es ja in der Serie mit der Nummer 1 ist.
Das kann gut sein, auf jeden Fall. Ich bin da echt so ein bisschen angetan, also von der Idee dahinter, das so umzusetzen. Ich finde die Umsetzung eigentlich echt auch ganz cool mit diesen Farbdingern, wo sie da drauf haben auf ihren Shirts, die dann explodieren, wenn sie raus sind und dann sollen sie halt umkippen. Ich finde es cool gemacht, also das ganze Ding und halt wirklich dieses, was für mich da mit drin steckt, dieses Sozialexperiment, wenn es nicht gescriptet ist, das ist genau jetzt die große Einschränkung. Es macht aber Spaß. Also Erik, ich kann's, wenn du hast Squid Game auch geschaut, ne?
Ja, klar.
Ja, deswegen, ich kann es dann wirklich auch mal nur sagen, hey.
Vielleicht gucke ich mal rein, ja. Ich will gerade so viel gucken. Schau es dir mal an.
Nein, aber schau da wirklich mal rein. Du wirst auch weil es dahingehend echt cool gemacht ist, die interviewen dann immer wieder irgendwelche Leute, ist dann irgendwas so drin, wo du dir denkst, okay, wenn sie den schon interviewen, wie es halt so typisch für so eine Gameshow ist, dann wird er vielleicht auch länger dabei sein. Und dann täuscht du dich aber gewaltig und dann rückt ein anderer in Fokus und denkt, oh, wenn der so in Fokus rückt, fliegt er heute vielleicht raus. Und dann, nee, ist aber dann auch nicht wieder so. Komplett crazy, komplett cool gemacht. Und ja, es ist gerade in meiner eher knapp bemessenen Zeit selten, dass ich sowas mache. Aber ich bin da echt dran geblieben und das will echt was bedeuten bei mir gerade. Deswegen kann ich da auch nur sagen, auf jeden Fall absolut ein Blick wert, die Squid Game Serie mit hier dieses Real Squid Game, ohne dass wirklich jemand stirbt. Also, oh, doch, hat mir gefallen. Auch, dass ich mich heute Morgen schon wieder über irgendwelche Leute da aufgeregt habe, wenn man halt hinhockt und sagt, oh ja, also ich sehe ja nicht nur extrem gut aus, sondern ich habe ja auch einen Studienabschluss und da steht halt drin, so und sowas Mathelehrerin. Ich denke mir nur so, ach, komm mal ins Maul. Und sowas hasse ich ja wie die Pest. Man kann ja selbstbewusst sein, man kann von sich überzeugt sein, alles cool, aber ach ja, oh, ich bin ja so geil und oh, natürlich macht es Männern Angst, weil oh, ich bin nämlich extrem hübsch und ich bin auch klug und damit können Männer einfach nicht umgehen und ich denke mir nur so, komm, verpiss dich, halt einfach die Fresse, das stimmt überhaupt gar nicht. Meine Frau ist auch hübsch und intelligent und ich kann auch gut mit ihr umgehen und alles. Also, weißt du, was soll das? Es ist, entweder bin ich ein umgänglicher Mensch oder ich bin halt ein arrogantes Stück Scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Und wenn man sich halt so gibt und da wieder die Sache, ja, kann natürlich auch sein, dass es gescriptet ist, dass sie diese Rolle spielen muss, aber wenn sie wirklich so ist, dann verpiss dich einfach.
So, genau. Squid Game The Challenge könnt ihr also empfehlen. Ich werde auch mal reinschauen und Jawohl.
Intelligenz ersetzt nämlich Charakter nicht, so.
Intelligenz, also, ja, es muss eine Mischung aus allem muss man haben, ne? Ja. Eine gesunde Bauernschleue, ein bisschen Wissen aus allen Richtungen und Intelligenz, sowohl richtige Intelligenz, also Wissen, als auch emotionale Intelligenz, das ist halt sehr wichtig. Genau, so, das Wort zum Sonntag, jawohl. Sonstiges, gibt es irgendwelche Themen?
Ja, hier, Innenstadtkinos-Aktion, ne, mit Foto machen.
So, was ist da? Foto.
Du hast es gerepostet.
Foto, ja, genau. Man kann Reel fotografieren. Ihr könnt mal bei Kinocast gucken oder gleich direkt bei Innenstadtkinos, @Innenstadtkinos folgen. Innenstadtkinos.irgendwas haben die, glaube ich, ne? Ja, ihr findet es schon. Und wenn ihr da einen Screenshot im richtigen Moment macht, dann spart ihr, glaube ich, 1 Euro beim Ticket.
Ja, pro Kinokarte.
Ja, genau. Wer den Screenshot will, kann gern bereitstellen für 1 Euro. Nee. Also was gibt's noch? Was könnte anliegen? Kinocast Adventskalender natürlich. Da trage ich es einmal nicht ein. Ja. Genau, deswegen bin ich auch ein bisschen busy jetzt in der nächsten Zeit. Ich muss den ja komplett vorbereiten und die ganzen Preise.
Du machst den wieder? Ich dachte, du machst den nicht mehr.
Muss ich fotografieren? Tja, pass mal auf, jetzt kommt's.
jetzt kommt der Clou.
es gibt ja mittlerweile die künstliche Intelligenz. Cyberdyne Systems hat da geholfen. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Plugin gefunden, was tatsächlich alle möglichen so Gewinnspielseiten und so durchsucht, ob da tatsächlich was gefunden ist. Das macht sogar automatisch und ich habe es probiert, das funktioniert. Das heißt, nämlich von dem vom letzten Mal habe ich das einfach mal durchlaufen lassen und hat tatsächlich ein paar Ergebnisse gefunden und keine False Positives. Also alles hat wirklich tatsächlich gepasst. Und das werde ich diesmal laufen lassen. Heißt natürlich, wenn dann irgendjemand irgendein Rätsel verraten wird auf einer Gewinnspielseite und dann kommen hier tausende von irgendwelchen Gewinnspielleuten dann einfach her, die nie was mit dem Kinocast zu tun hatten, irgendwas, einfach nur ihre E-Mail-Adresse da dumpen und gar nicht richtig lesen und irgendwas, das wird dann ausgeschlossen in dem Moment. Und deswegen, ja,
nehmt das, ihr Cheater!
Ab 1. Dezember geht es dann also wieder los. Ich muss noch die ganzen Preise alle fotografieren und natürlich die Rätsel zusammenstellen. Ich versuche es ja, dass es quasi leicht beginnt und dann ein bisschen schwerer wird und noch schwerer und noch schwerer. Ja, ja. Ist aber schwierig und genau. Da
ich kann gleich alle hier Entwarnung geben. Ich spiele zwar mit, aber außer Konkurrenz. Ich will ja, dass ihr was gewinnt.
Okay, bin ich mal gespannt, was du so an richtigen Lösungen ablieferst.
Einfach alle, ich warte mal, bis die Lösung bekannt ist und dann schreibe ich, habe ich doch gesagt.
Ja, das geht ja dann nicht, das filtert dann die AI tatsächlich auch raus. Also alles, was vor 0 Uhr und nach 23.59 Uhr eingeht, wird tatsächlich auch rausgefiltert. Und gut. Okay, also ab 1. geht's wieder los. Vielleicht mache ich das erste Fenster auch schon ein bisschen eher auf, dass alle Leute mal reinkommen. Nicht, dass es dann wieder heißt, oh ja, ich wusste ja nicht. Aber es gibt ja jeden Tag was zu gewinnen. Es gibt ja nicht mehr, wie es früher war, diese Gesamtrechnung, wo dann halt jeder Punkt wichtig ist, sondern es gibt jeden Tag. Ich habe jede Menge Blu-rays da zum Verlosen, jede Menge coole Gadgets. Da ist von Harry Potter über, weiß nicht, alles Mögliche was dabei. Gibt's echt tolle Sachen. Ich muss die bloß mal fotografieren und was da noch übrig ist, Chris, das kriegst du mal mit zum Verlosen in der Sneak. Sonst wird es bei mir zu voll hier. Aber nee, wird schon passen. Na gut, okay, also das nur als Ankündigung. Checkt mal kinocast.net aus, wenn ihr das jetzt irgendwo anders hört, auf Spotify oder irgendwo. Und geht da mal hin, macht da einen Bookmark und dann ab 1. Dezember geht da ein Adventskalender los, wo ihr jeden Tag was gewinnen könnt, was mit Film und Kino zu tun hat. Jawohl. Und jetzt kommen wir zu den, vielleicht machen wir auch sogar hier kleine Tipps hier in der Aufnahme, vielleicht, um hier den Kinocast ein bisschen zu pushen dann hier. Ja, jetzt gibt's aber erstmal Musik, da ist es.
Music.
Kate, was hast du?
Ich habe eine neue Serie angefangen, über die erzähle ich euch nächste Woche was. Und da kam eine Szene drin vor, wo ich gedacht habe, oh, jetzt spielen sie da irgendwelche Hintergrundmusik. Aber nein, sie haben es einfach in die Serie eingepackt und es war das Radio im Auto und das fand ich lustig. Und dieser Song war irgendwie cool und ist mir wieder ins Ohr gekommen. Deswegen nehme ich von Annie Lennox No More I Love Yous.
Ich weiß, welche Serie das ist. Okay, Chris, was hast du?
Bei mir kommt was, wo ich im Leben nicht gedacht hätte, dass ich tatsächlich den mal oder so draufsetze oder von dem was höre. Ich habe tatsächlich von Contra K und Santos die Sonne, weil ich mir gefällt der Track irgendwie. Hat mich tatsächlich abgeholt. Also
gibt's ja gesagt, auch zwei Versionen.
Hätte ich im Leben nicht gedacht.
Welche möchtest du denn? Die normale oder die 2 Minuten 54 oder Akustikversion?
Nee, die normale.
Die normale mache ich dir das sofort hier auf die Playlist drauf, wenn ihr die auch hören möchtet. Kinocast Songs heißt die auf Spotify. Und ich war Freitag auf einem Konzert, da packe ich was drauf.
Helene Fischer!
Ja, natürlich nicht. Von And One, die habe ich nach 20 Jahren mal wieder live gesehen. Ja. Bestimmt, nee, mehr als 20 Jahre her. Ja, war richtig geil. Packe ich drauf unter meine Uniform. Das Lied ist nicht 20 Jahre alt, aber es ist richtig geil. Parallel dazu war übrigens, Witzemann gibt es ja mehrere Hallen drin. Es gibt ja die große Halle, da war And One. Und dann gibt es einen Club, da war Luca Henny drin. Und es war echt witzig. Man konnte genau auch sehen, wer zu Luca Henny geht und wer zu And One geht. Es war wieder echt geil.
Und du bist einfach mal zu Luca Henny rein und hast gedacht.
Nee. Luca Henny.
Wer ist Luca Henny?
Ah, ich weiß gar nicht, wo der jetzt genau herkommt. Ist ein total sympathischer Typ. Der war mal in diversen Sendungen, die ich geguckt habe. Ich glaube bei Klein gegen Groß oder irgend sowas. Aber die Musik ist überhaupt nicht meins. Also das ist ein Schweizer
Der Schlager oder was?
Schweizer Singer-Songwriter. Google oder guck einfach mal rein. Oder hör einfach mal rein bei Dings hier.
Er wurde 2012 Sieger in der 9. Mach's Staffel Singer. Der Castingshow Deutschland sucht den Superstar und 2023 Sieger der 8. Staffel von The Masked
Singer. Genau, der war bei Masked Singer, das habe ich ja auch geguckt. Ja, ist ein sehr sympathischer Typ, aber macht überhaupt nicht meine Musik. Aber hat sehr viele Fans, die nicht so große Säle füllen wie And One. Also der war im kleinen Saal, aber trotzdem, nee, cooler Typ, aber Luca Henny. Vielleicht kennt ihr den ja da draußen, ihr geschätzte Hörerinnen und Hörer. Okay, dann war's das für heute. Dann hoffe ich mal, dass morgen in der Sneak was Gutes kommt. Ich habe ja, ich will so viel gucken. Ich will Napoleon gucken. Ich will, Godzilla. Oh, scheiße, meine Zeit.
Godzilla.
Mal gucken. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
So, Aufnahme läuft hier.
Oh, läuft schon. Okay, dann kann ich jetzt gar keine Beleidigung mehr raushauen. Das
gegen mich oder was?
Europapokal.
Oder gegen, gegen die Polizei in Frankfurt.
Aber hast du den neuen Song gehört?
Europapokal. Erste Runde Bukarest, zweite Runde.
Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Stuttgart International, nee. Europapokal.
Nee, das habe ich noch nicht gehört. Das packen wir gerne mal in die Outtakes. Ja, muss ich mal noch auswendig lernen.
Bis bald im Kinocast.